Freundschaft. Jesus, der Freund der Sünder. Es ist Teil 4. Wir haben uns schon ein paar Punkte angehört. Ich möchte mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben gesagt, dass Freundschaft Teil in unserer DNA ist, weil wir als Ebenbilder Gottes geschaffen wurden. Und Gott ist ein dreieiniger Gott. Das heißt, er ist und war und wird immer sein. Drei Personen in einem, das heißt, sie haben ewige Gemeinschaft, ewige Liebe. Und als Ebenbilder Gottes war es nicht gut, dass Adam alleine war, weil er konnte das nicht widerspiegeln. Er brauchte, ja, eine Eva. Und wir haben festgestellt, wie Freundschaft einen sehr hohen Stellenwert in der Bibel hat. Wir haben uns verschiedene Texte im Alten Testament angeschaut. Und wir haben zwei glorreiche Beispiele gesehen. Jonathan und David, Ruth und Naomi. Und wir haben festgestellt, dass ja, Jesus noch der bessere Freund ist als noch Jonathan. Letztes Mal haben wir uns angeschaut, was, ja doch, wie zerbrechlich Freundschaft auch sein kann, was Sünde tut und auch Unachtsamkeit Freundschaft zerstören kann oder Beziehungen zerstören kann. Und das haben wir letztes Mal sehr zwischenmenschlich betrachtet und wir haben gesehen, wie Freundschaft zwischen Menschen in der Bibel aussieht. Und heute wollen wir ein bisschen gucken, wie Freundschaft mit Gott aussehen kann. Wie lebt Gott selbst Freundschaft in der Bibel und auch heute? Und ich möchte einsteigen mit einem Zitat von Drew Hunter. Und er hat in seinem Buch geschrieben, ich kann es sehr empfehlen, das heißt Made for Friendship, wie wir Gott sehen und wie wir unseren Platz in der Welt verstehen, prägt unweigerlich, wie wir leben. Wenn wir lernen, uns selbst in dieser Geschichte zu sehen, der wahren Geschichte der Welt, erleben wir, wie wir verwandelt werden, um bessere Freunde zu werden. Und die Frage ist, was ist diese Geschichte? Man sagt, kurz gesagt, Gott ging in Freundschaft mit uns, wir gingen weg und jetzt sucht er wieder unsere Freundschaft. Und damit kommen wir zum ersten Punkt, der Weg vom Alten Testament. Und wir erinnern uns noch an das, was ich das letzte Mal, glaube ich, schon gesagt hatte und auch von der ersten Predigt in diesem Garten Eden im Paradies, wo Gott da war und Adam und Eva und sie hatten eine sehr enge Beziehung zueinander. Wir lesen das unter anderem in Vers 8 im 1. Mose 3, wo es heißt, dass Gott im Garten spazieren ging. Und wir sehen das auf diesem Bild, das ist von einem Maler, den ich nicht so gut kenne. wie sie im Garten spazieren geht. Und man kann sie nicht gut sehen, weil ich glaube, das war zu einer Zeit, in der man keine Gottesdarstellungen haben wollte. Man sieht ganz im Hintergrund drei Leute, die zusammen spazieren gehen. Und es ist ein Ausdruck von Freundschaft, von enger Beziehung. Ich habe letztes Mal ja schon gesagt, wir sehen uns so sehr danach, Gott kennenzulernen, Gott zu sehen, Gott in die Augen blicken zu können. Und das, wonach wir uns sehen, das war damals möglich. Adam und Eva hatten Freundschaft, hatten tiefe Beziehung mit Gott im Garten. Es war das Paradies wortwörtlich. Und wir können uns vielleicht fragen, warum hat Gott das eigentlich geschaffen? Warum ist die Welt voll Schöpfung und auch voller Menschen, voller Tiere, wozu all das Ganze? Gott ist Gott, das heißt, Gott ist nicht abhängig davon, er braucht es ja irgendwie nicht. Warum hat Gott die Welt und uns erschaffen? Und ich glaube, wir können uns wieder daran erinnern, dass Gott dieser dreieinige Gott ist, der immer Liebe und immer Freundschaft in sich selbst ist. Er hatte alles, was er brauchte und trotzdem war er so, ja, voller überströmender Liebe, dass er wollte, dass andere daran teilhaben. Drew Hunter schreibt in seinem Buch, ich finde es eine sehr schöne Ausdrucksweise, geschrieben, wie ein rauschender Wasserfall strömt die Freude der dreieinigen Gemeinschaft Gottes über und schuf eine Welt, die an seiner Liebe teilhaben sollte. Einer der zentralsten Gründe, warum wir erschaffen wurden, ist, dass Gott mit uns Beziehung haben will, dass wir an seiner ewigen Liebe teilhaben. Aber lass uns nochmal ausdrücklich festhalten, Gott braucht uns nicht, Gott ist nicht abhängig von uns, er will nur, dass wir in seiner Liebe teilhaben und uns über ihn freuen. Die Liebe soll vergrößert werden, die Liebe soll noch mehr werden. Wozu sonst hat uns ein Gott der Gemeinschaft geschaffen, wenn nicht zur Gemeinschaft? Und darum geht Gott auch spazieren mit Adam und Eva im Garten Eden. Eden war der perfekte Ort für Freundschaft. Der perfekte Ort für Freundschaft mit Gott. Wie Tim Keller ja schon sagte, sie hatten nie einen Moment der trockenen, stille Zeit, wo wir uns nach Gott sehnen, aber wir nicht spüren, wenn wir das Gefühl haben, unsere Gebete gehen zur Decke. Das hatten die nicht. Gott war da. Und sie konnten direkt von Angesicht zu Angesicht sprechen. Wie cool. Genau. Es war also nicht nur zwischenmenschlich, sondern auch zwischen Mensch und Gott. Und dieses Gehen, das kennen wir heute ja auch noch. Auch heute ist uns noch wichtig, dass wir miteinander gehen. Wenn wir jemanden kennenlernen, fragen wir vielleicht auch so, hey, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. und ich glaube, dass dieses Gehen auch noch weiterhin ein wichtiger Punkt in der Bibel ist. Wir lesen es in anderen Texten auch, dass Gott mit den Leuten mitging oder dass Leute mit Gott gingen und Gott da sein wollte. Das ist einfach diese Nähe und Präsenz. Bevor wir dazu kommen, es gibt einen Text im 2. Mose, da heißt es, und der Herr zog, das kennt ihr alles, die Auszug aus Ägypten, und der Herr zog vor ihnen her, vor dem Volk her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf den Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen den Weg zu leuchten, damit sie Tag und Nacht ziehen konnten. Gott konnte nicht mehr präsent ganz da sein, aber er konnte als Feuersäule, als Wolkensäule vor seinem Volk herziehen. Und sie wussten, Gott geht mit uns mit. Gott führt uns. Und auch später im Levitikus sagt er nochmal ganz klar, und ich will unter euch wandeln, unter euch gehen und will euer Gott sein. Und ihr sollt mein Volk sein. Das ist Gottes Wunsch. Und danach heißt es sogar noch, denn ich habe euch aus der Knechtschaft aus Ägypten heraus geführt. Es geht um die Präsenz Gottes. Und das spiegelt immer wieder diese Beziehung im Garten Eden wieder, mit Gott im Garten wandeln. Falls ihr früh aufsteht und nicht schlafen könnt, im Moment ist ja schönes Wetter, es liegt draußen kein Schnee, wandelt mal morgens mit Gott. Wenn die Welt noch ruhig ist, kann das ganz gut tun. Gott wandelt mit seinem Volk in Freundschaft, das ist sein Wunsch. Aber wir merken aber, bleibt es nicht. Am letztes Mal schon ein bisschen über das Thema Sünde gesprochen und gemerkt, wie das zwischenmenschlich ganz viel kaputt macht. Nicht ich war es, sie war es. Und dann haben wir von Kain und Abel gelesen und so weiter und so fort. Es gibt einen Spruch in den Sprüchen, der heißt, ein falscher Mensch sät überall Streit und ein Verleumdner entzweit Freunde. Und ich glaube, genau das ist, was Satan gemacht hat im Garten Eden, als diese Schlange zu Eva kam. Sie hat Streit gesät zwischen Mensch und Gott. Sie hat verleumdet und Freunde entzweit. Die Schlange war listiger als alle Tiere, heißt es, die Gott geschaffen hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass sie von keinem Baum im Garten essen dürft? Ihr werdet also sterben? Da widersprach die Schlange. Gott weiß doch genau, dass euch die Augen aufgehen werden. Und ihr werdet sein wie Gott. Gott gibt euch nicht das Gute. Gott wählt das Gute für sich. Und wir merken eigentlich, wie es diese Beziehung trennt, diese vertraute Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott wird in Frage gestellt. Noch bevor Adam und Eva von dieser Frucht essen und das Gebot Gottes übertreten, ist der Vertrauensbruch da. Sie glauben nicht mehr daran, dass Gott das Beste für sie im Blick hat. Sie glauben, dass Gott etwas ihnen vorenthält, was vielleicht noch besser ist. Das lesen wir in den Versen danach. Nun sah die Frau, wie gut vom Baum zu essen ist und was für eine Augenweide Gott ihnen da überhaupt vorenthalten hat. Sünde ist ein Beziehungsgeleim, nicht nur zwischen uns, wenn wir lügen, wenn wir Verbrechen ausüben oder wenn wir einfach mal einen schlechten Tag haben und Leute ungerecht behandeln, sondern es ist immer auch Beziehungskiller zu Gott hin. Sünde zerstört Beziehungen zwischen Menschen und Gott. Und das kennen wir heute auch. Wenn wir, ja, vielleicht mal ein bisschen auf Abwägen sind, denken wir vielleicht auch irgendwann mal so, also es hat zwar Gott gesagt, aber ist es nicht besser, wenn ich nicht doch das und das tue? Oder ich glaube, Gott hat mir da was vorenthalten. Ich glaube, es gibt noch etwas Besseres. Und dann seht ihr auf der anderen Seite des Zaunes und seht, wie gut es davon zu essen sei, was auch immer dann in euren Gedanken so los ist. Und wir glauben nicht mehr, dass Gott es gut mit uns meint, dass Gott uns das Beste geben will. Genau. Und bei Sünde, genau, geht es, wie gesagt, meistens nicht nur um Gesetze und Gebote, sondern es geht meistens um das Thema Vertrauen und den Vertrauensbruch. Jede Sünde ist zwar auch eine Rebellion gegen Gott, weil wir uns gegen Gottes Gesetze, gegen Gottes Autorität auflehnen, aber es ist immer auch die Zurückweisung der Freundschaft. Sagen, ja, ich glaube dir nicht mehr, dass du mir Gutes tun willst. Ich sehe Besseres für mich. Ich gehe einen anderen Weg. Das ist Zurückweisung. Sünde separiert, Liebe erkaltet und am Ende ist die Beziehung am Ende. Und das sehen wir hier auch in dieser Szene im Garten Eden. Wir sehen, wie Gott die Schlange verfluchte und die Frau und den Mann. Und dann gab ihnen am Ende noch Klamotten. Und dann sagte er, am Ende heißt es dann, deshalb schickte Gott ihn, also den Menschen, aus dem Garten Eden hinaus. Er sollte den Ackerboden bearbeiten, von dem er genommen war. Und so vertrieb er den Menschen. Und östlich vom Garten Eden stellte er ein Cherubim auf, mit einem flammende, umherwirbelnde Klinge, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Raus! Und ihr kommt hier nicht mehr rein, weil da steht ein Engel und den wollt ihr wirklich nicht in Versuchung bringen. Das ist ein Kampf, den kriegt ihr nicht hin. Trennung von Gott. Adam war allein und das war nicht gut. Gott gab Adam Eva. Dann sagte Adam zu Gott, nee, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld, also bist du eigentlich schuld. Und das Gute gibst du mir nicht, Herr. Oder Gott, du gibst mir das Gute nicht. Und das, was du mir gibst, das ist nicht gut. Das ist eigentlich die Quintessenz aus diesem Garten Eden. Und die Konsequenz war der Rauswurf. Und seit der Mensch aus diesem Garten raus ist, kennt er keine perfekte Beziehung, keine perfekte Freundschaft mehr. Das Vorbild von Gemeinschaft mit Gott fehlt. Wir wissen nicht mehr, was es heißt, Gott von ganzem Herzen zu vertrauen und mit Gott im Garten zu wandeln. Das kennen wir nicht mehr. Aber Gott lässt der Sünde und der Schlange nicht das letzte Wort. Wir wissen von diesem einen Spruch, der uns so viel Hoffnung gibt und auf das Neue Testament voll hinweist, wo Gott zur Schlange sagt, ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinen Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Das ist ein Hinweis auf Christus, der zwar an der Sünde stirbt, aber den Tod besiegt. Gott lässt nicht der Sünde und dem Tod und Teufel das letzte Wort. Aber ab diesem Punkt ist erstmal die Beziehung zwischen Mensch und Gott kaputt. Und ab diesem Punkt fängt eigentlich die ganze Bibel dazu an, zu erzählen, wie Gott diese Freundschaft wiederherstellen will. Ab Kapitel 4 erzählt die Bibel eine Geschichte davon, was es heißt, dass wir Menschen sind, dass wir Dinge tun, die gut sind und Dinge tun, die super egoistisch sind und super falsch manchmal und super schlimm manchmal und grausam ein anderes Mal. Und trotzdem lesen wir immer wieder davon, wie Gott es immer wieder versucht, Freundschaft und Beziehung zu uns wieder herzustellen. Und wir haben aber immer wieder vor Augen, dass wir nicht mehr in diesem Paradies sind. Wir lesen davon, dass eine Generation nach der anderen stirbt. Menschen sterben, sündigen und sterben. Bis wir irgendwann von Henoch lesen. Und wer in der Bibelstunde dabei war, der kennt sich vielleicht ein bisschen mit Henoch aus. Oder wir haben ein ganz klein bisschen über Henoch gesprochen. Und in der Genesis 5 heißt es, Henoch wandelte mit Gott. Er ging mit Gott spazieren. Und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Also seine ganzen Vorfahren starben, seine ganzen Nachkommen starben, nur Henoch nicht. Henoch wandelte mit Gott, hatte Freundschaft mit Gott und Gott nahm ihn weg. Und dann lesen wir immer von Noah. Noah war ein gerechter Mann, er war untadelig unter seinen Zeitgenossen und Noah lebte mit Gott. Beide lebten oder wandelten mit Gott. Und beides Mal ist ein Ausdruck von Freundschaft. Und was ist das Ergebnis der Freundschaft? Henoch, er starb nicht. Und Noah, er starb nicht. Also er starb schon irgendwann, aber die Sintflut überlebte er mit seiner Familie. Die Welt erlebte Zerstörung, Noah nicht. Und im Alten Testament lesen wir viel davon, dass manche Leute mit Gott, vor Gott wandelten oder in seinen Satzungen, aber ganz wenig eigentlich nur bei diesen zwei Stellen, dass sie wirklich mit Gott lebten oder mit Gott wandelten. Gott hatte Freundschaft mit Sündern. Und dann lesen wir von Abraham. Und wir lesen, dass Abraham Freund mit Gott war. Du aber Israel, mein Knecht, heißt es später im Jesaja, Prophetenbuch, Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abrahams, meines Freundes. Wo Gott sagt, Abraham war mein Freund. Und lesen wir es nochmal in 2. Chroniken, wo das Volk sagt, Abraham war doch dein Freund. Und auch im Jakobusbrief im Neuen Testament lesen wir, Abraham aber glaubte Gott. Und er wurde Freund Gottes genannt. Und wir lesen diese komischen Geschichten von Abraham und wir fragen uns manchmal, was geht da los? Wir lesen von der Geschichte von Sodom und Gomorra, wo dann Abraham ganz wild mit Gott anfing zu verhandeln und hat gesagt, Herr, aber was ist, wenn da noch irgendwie 10 Leute drin sind und was, wenn da noch 5 und 2 und so weiter? Und wir fragen uns, was ist das für ein komisches Gespräch? Und ich finde es so interessant, weil es heißt da, soll ich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Denn ich kenne ihn. Also ein bisschen so, meinen Freund, den muss ich von meinen Plänen erzählen. Ich kann das nicht für mich behalten. Einfach eine Offenheit, eine Transparenz gegenüber Freunden und auch dieser Mut und diese Offenherzigkeit, die Gott Abraham zugestand. Keiner von uns würde, also vielleicht die wenigsten, würden ja so mit Gott herumzanken. Zumindest nicht im Alten Testament. Wir lesen davon, wie jemand die Bundeslade auffangen wollte und er starb. Und er meint es wirklich nur gut. Und dann denken wir so, okay, wie viel kann ich jetzt mit Gott hin und her? Ja. Und wir merken irgendwie, da war eine Offenheit und eine Herzlichkeit zueinander und da war eine Liebe füreinander. Und Gott ließ es zu. Und dann lesen wir später, dass, also, ja, Gott zeigte sich treu zu Abraham. Und später lesen wir davon, dass Abraham sich treu zu Gott zeigte, als wir diese Geschichte von Isaak haben und Gott sagt, Abraham, opfere deinen Sohn. Und Abraham weiß in diesem Moment vollkommen, Gott ist gut und Gott gibt mir nur Gutes. Genau das, diesen Zweifel, den wir im Garten Eden nicht, also hatten, ja, wo Adam und Eva gesagt haben, so, ich glaube, Gott enthält uns das Gute vor oder Gott gibt uns Schlechtes. Das, was wir auch manchmal Angst vor haben, dass wir denken so, ich glaube an Gott, aber was ist, wenn Gott mir was Schlechtes gibt? Und ich glaube, diese Angst hatte Abraham gar nicht. Er wusste, okay, das ist ein hartes Wort. Gott will, dass ich meinen Sohn opfere, aber Gott meint es gut. Gott muss es gut meinen und wenn ich ihn wirklich opfern muss, dann glaube ich, dass Gott ihn wieder auferweckt. Und er tut alles, bis Gott einschreitet und sagt, Abraham, stopp, es ist genug. Ich habe gesehen, du meinst es ernst. Nimm diesen Widder. Und es wurde ihm angerechnet, das ist das, was Jakobus schreibt im Neuen Testament. Abraham aber glaubte Gott. Und deswegen wurde er Freund genannt. Es war ein Test der Freundschaft, es hat funktioniert. Er glaubte in Gott und hatte Freundschaft mit Gott. Und Gott schloss einen Bund mit Abraham und wollte durch Abraham die ganze Welt segnen. Und dasselbe auch mit Mose. Wir lesen dann von Mose. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er stand in Israel kein Prophet mehr auf. Am Ende reflektiert quasi das Volk nochmal über Mose. Sagt, kein Prophet stand mehr auf wie Mose, den der Herr gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Kein Prophet mehr danach hatte so eine Beziehung, so eine Gemeinschaft, so eine Freundschaft mit Gott, wie die ganzen Propheten im Alten Testament. Es war aber etwas Besonderes. Gott hatte Freundschaft mit Mose. Sie kannten Gott persönlich und hatten eine tiefe Beziehung mit ihm. Sie hatten Intimität mit Gott. Und doch waren es nur diese einzelnen Leute. Wir haben Abraham, wir haben Mose, wir haben vielleicht Enoch und Noah. Aber das Volk, der Rest war irgendwie nicht dabei. Wir haben gemerkt, das Volk blieb unten, während Mose auf dem Berg war. Gott redete zwar zu Mose, aber nicht unbedingt zum ganzen Volk. Gott wollte beim Volk wohnen, als Zeichen, dass ich bin da, ich bin nah. Aber in die Stiftshütte durfte eigentlich keiner reingehen. Oder nur eine Person, ganz selten, ins Allerheiligste. Mose sprach, aber der Rest sah zu. Und dann war das Volk auch nie so wirklich treu zu Gott. Mose war auf dem Berg und unten bauen die einen Kalb. Und dann sind sie in der Wüste später und Gott versorgt sie und sagt, heute könnt ihr doppelt so viel einsammeln und morgen müsst ihr sparen. Und das Volk läuft am Schabbat raus und will sammeln und sind enttäuscht, dass da nichts liegt. Oder sie sammeln viel zu viel. Und sie wissen, Gott versorgt, aber sie glauben ihm trotzdem nicht, dass er es gut meint. Und haben Angst, dass er nicht für sie sorgt. Und lesen wir im Richterbuch die ganze Zeit, wie Gott das Volk rettet. Und sie freuen sich. Und danach machen sie wieder ihren eigenen Kram. Und es wird alles ganz schlimm. Und Gott rettet sie wieder. Und sie freuen sich. Und danach geht es immer wieder weiter. Das ist immer ein endloser Zirkel. Sie sind Gott untreu. Das ganze Alte Testament ist ein ganz kleiner Spiegel auch für uns. Wir sind dann nicht immer ganz anders. Und dann lesen wir auch, dass das Volk Israel generell nicht so gut mit Freundschaften war. Es gibt ein paar Prophetensprüche, die sehr hart sind. Ne? Die beschreiben so, wie ihr miteinander umgeht, ihr zieht euch ab, ihr glaubt einander kein Wort, Familie ist eigentlich das engste Ding bei euch und das funktioniert bei euch zum Teil nicht. Ihr seid auch zwischenmenschlich nicht sehr gut darin. Aber die großen Bünde im Alten Testament mit Adam, Noah, Abraham und Mose, da war immer das Thema Freundschaft dabei, aber nur bei diesen Leuten, mit denen Gott einen Bund geschlossen hat. Und der Rest gehörte nicht dazu. Der Rest war nicht auf Augenhöhe. Beim Rest war es irgendwie immer, Gott war Herr und das Volk, das waren seine Diener oder es war sein Volk. Ja, es war nicht auf Augenhöhe. Und bis hierhin, kannst du fortführen, das ganze Alte Testament, es war immer die Versuch, dass Gott Beziehungen zum Volk schafft. Aber ja, es kam immer an die Grenzen. Und die Frage ist, ein bisschen, da zitiere ich nochmal Drew Hunter, wird Gott einen Bund schließen, indem er allen, die darin sind, seine Freundschaft schenkt und nicht nur den ein, zwei Leuten, mit denen er diesen Bund schließt? Könnte Gott einen Bund schaffen, der das Maß an Freundschaft wiederherstellt, wie es im Garten Eden, wie wir es da verloren hatten? Und wäre es nicht denkbar, dass dieser Bund nicht nur göttliche Freundschaft erneuert, sondern uns auch in erfüllte Beziehungen zueinander führt? Aristoteles würde sagen, nee. Freundschaft mit Gott ist nicht möglich. Freundschaft mit Menschen, ja, aber Gott ist anders. Also Freundschaft ist ja oft ein Moment, wo wir sagen, hey, du auch oder so. Oder wir haben etwas gemeinsam. Und mit Gott, könnte man sagen, haben wir ja nichts gemeinsam. Und damit kommen wir zu meinem zweiten Punkt und auch letzten Punkt, der Freund der Sünder. Jesus oder Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Und wir merken, dieser unendliche Gott, an den wir glauben, er wurde wie wir. Er wurde Mensch. Er sah so aus wie wir, er aß wie wir. Ja, man hat ihn, gut, das ist ein falscher Vers, aber egal, 15 Jahre, man hat später noch gesagt, seht, was für ein Schlemmer und Säufer dieser Mensch, dieser Freund von Zöllnern und Sündern. Gott wurde wie wir. Und wir können sagen, ja, wir können Freund mit Gott sein, weil vor allen Dingen, weil Jesus Mensch wurde. Jesus kam, um der Freund von Sündern zu sein, um Freund von uns zu sein und einen neuen Bund zu schließen. Wir feiern das beim Abendmahl. Jesus sagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Ich habe einen Bund mit euch geschaffen. Danach geht Jesus ans Kreuz. Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, wie früher im Alten Testament. Ich war der Herr und ihr werdet die Sklaven. Sondern Jesus sagt jetzt, ich schließe einen neuen Bund mit euch und ihr seid nicht länger Sklaven. Ich nenne euch jetzt Freunde. Dieser neue Bund, den Jesus schließt, schließt uns alle mit ein. Jeder Einzelne kann eine tiefe, enge Beziehung mit Gott haben. So wie wir es vielleicht von Abraham, Noah und Mose im Alten Testament gelesen haben. Jesus schenkt allen seine Freundschaft, die ihm vertrauen. Und anders als im Alten Testament steht diese Freundschaft für jeden frei. Und jeder kann eine persönliche Freundschaft mit Jesus haben und mit Gott haben. Nicht weit und distanziert, sondern direkt und ganz nah. Jesus kam, um ein für alle Mal und für immer Freundschaft mit Gott möglich zu machen. Und wie tut er das? Schauen wir mal in die Verse vorher bei Johannes 15. Da heißt es, meine Weisung an euch lautet, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und genau das tut Jesus am Kreuz. Jesus macht deutlich, was er für sie tun würde, was er für seine Jünger, für seine Nachfolger auch heute für uns tun würde, wozu er auf die Welt kam. Das Kreuz ist Gottes Akt der Freundschaft und Versöhnung mit der ganzen Welt, damit jeder, der daran glaubt, Freundschaft mit Gott haben kann. Er starb für diese Freundschaft. Ein Theologe hat mal gesagt, in Jesu menschlicher Liebe für seine Freunde nimmt die göttliche Liebe zur Welt menschliche Gestalt an. Gottes Liebe zur Welt zeigt sich in der Liebe Jesu zu seinen Freunden. Jesus ist nicht irrtümlich gestorben, es war kein Unfall, es war nicht die Unfähigkeit von Gott, noch der Jünger, dass sie nicht auf Jesus aufpassen konnten. Es war nicht die Hinrichtung eines Verbrechers, sondern eines Gottes, der sich aus Liebe opferte, damit wir wieder mit Gott Freund sein könnten. Nichts offenbart Gottes Herrlichkeit so doll wie die Liebe Christi am Kreuz. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Am Kreuz erfuhr Jesus das Gegenteil von dem, was er eigentlich verdiente, um uns zu retten von dem, was wir verdienen würden. Den Tod als Strafe für unsere Rebellion und unsere Distanz zu Gott, wie wir es im Alten Testament immer wieder erlebt haben und was unser Leben auch widerspiegelt. Jesus war am Kreuz ganz verloren. Er schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der immer in dieser Dreieinigkeit war, war für diesen Moment von Gott verlassen. Er erfuhr Gericht, damit wir es nicht mehr müssen, sondern Freundschaft und ewige Beziehung mit Gott haben können. Und wie genau passiert das? Ich glaube, eine Hilfe kann es der zweite Korintherbrief sein. Dort lesen wir: Gott war in Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Er rechnete ihnen ihre Verfehlungen nicht an und er übergab uns die Botschaft der Versöhnung. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes erfahren. Versöhnung heißt, Beziehung wiederherzustellen. Wir waren Feinde, aber Gott ließ uns nicht los. Wir mussten den Garten Eden verlassen, aber Gott folgte uns und ging uns hinterher, weil er uns liebte. Rechtfertigung. Das heißt, die Verfehlungen nicht zurechnen, heißt, auch wieder dieses Wiederherstellen nicht das berechnen oder nicht das in die Waagschale legen, was eigentlich darin liegt. Er erklärt uns für gerecht, obwohl wir eigentlich ungerecht sind. Und wie kann das geschehen? Durch Stellvertretung. Jesus leidet für uns. Jesus nimmt unsere Strafe auf sich. Ohne Jesus würde das nicht gehen. Ohne Jesus keine Versöhnung. Ohne Jesus keine Rechtfertigung. Ich könnte sagen, kurz gesagt, es ist die Quintessenz des Evangeliums, des Neuen Testaments. Man kann es verkomplizieren und könnte sagen, Versöhnung durch Rechtfertigung aufgrund von Stellvertretung oder Gott schenkt uns Freundschaft, indem er unsere Sünde nicht anrechnet, weil Jesus für sie starb. Gott rettet, um Freund mit uns zu sein. Und wozu das führt und was das für uns konkret heute heißt, werden wir ein ganz klein bisschen mehr nächstes Mal feststellen oder sehen. Ich möchte jetzt nochmal den Blick ein bisschen weiter werfen auf die Zukunft. In Matthäus 22, Vers 30 heißt, dass es im Himmel keine Ehe mehr geben wird. Stattdessen wird eine Ehe im Vordergrund stehen, die Ehe zwischen Christus und der Gemeinde. Ohne Jesus oder alle, wir werden dort in völliger Gemeinschaft, in völliger Freundschaft mit Gott sein. Und ohne Jesus wird eines Tages jede Beziehung, die wir haben, enden. Keine Beziehung wird da bleiben für Ewigkeit. Aber mit Jesus wird jede Freundschaft im Himmel nur besser und wird bleiben für immer. Ohne Freundschaft zu Jesus werden wir alle Freundschaften verlieren. Aber mit Jesus werden wir im Himmel, wird jede Freundschaft nur besser werden. Die Bibel beschreibt es auf zwei Art und Weisen. In der neuen Schöpfung sagt, es wird eine neue Stadt geben und da wird Gottes Volk sein und sie werden Freunde sein und Gott wird in dieser Stadt sein. Die Stadt ist ein bisschen beschrieben wie so ein Würfel, ein bisschen beschrieben wie die Stiftshütte im Alten Testament. Und diese Stiftshütte ist eigentlich auch so ein bisschen Sinnbild dafür, für diese Gemeinschaft im Garten Eden. Es wird am Ende wieder werden wie im Garten Eden. Wir werden am Ende mit Gott wandeln, in einer Stadt, in einem Tempel, in einem Garten und Gemeinschaft mit Gott haben. Und wenn ihr jetzt denkt, Himmel, das ist doch langweilig, dann stellt euch den Himmel vor, wie die beste Zeit mit eurem Freund. Wie die beste Zeit mit eurem besten Freund. Das ist der Himmel. Himmel ist nicht langweilig. Gott will und Gott hat all das für uns vorbereitet. Was wäre nur, wenn wir mit Gott befreundet sein könnten? Ein Dank, dass wir das können. Amen.